ARD Sounds.
Servus zu einer Stunde Talk und Frage an meinen Gast: Welcher Beruf ist aufregender, Ärztin oder Schriftstellerin?
Ärztin. Aber eigentlich beides. Aber ja, als Ärztin muss ich häufig sehr aufregende Sachen erleben.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Irina Fingerova, Ärztin und Schriftstellerin.
Ja, hallo Irina Fingerova, freue mich sehr, dass Sie da sind. Wie sah und sieht denn Ihr konkreter Alltag als Ärztin aus?
Ja, danke für die Einladung, ich freue mich auch sehr. Also Alltag als Ärztin, ich habe auch ein Kind und mein Mann ist auch ein Arzt. Also mein Alltag sieht auf jeden Fall anstrengend aus und auch sehr voll.
Und in der Praxis, was Sie schon gesagt haben, es ist abenteuerlich. Inwiefern?
Ja, man hat jeden Tag was Neues und man erlebt tausende Geschichten und man darf auch häufig sehen, etwas, was zwischen den Tod und das Leben steht, und das finde ich total faszinierend.
Haben Sie schon mal jemanden das Leben gerettet?
Gehört dazu, ja. Also als ich in der Klinik gearbeitet habe, dann muss man auch im Dienst häufig reanimieren und das ist nicht immer erfolgreich. Aber manchmal schon.
Und wahrscheinlich auch durch Diagnosen, weil Sie was erkannt haben, einen Schatten gesehen haben,
ja,
oder mit dem Ultraschall was erkannt haben.
Das auf jeden Fall. Zum Beispiel, als ich in der Praxis gearbeitet hatte und sehr viele ukrainische Patienten und Patientinnen betreut habe, dann habe ich ganz häufig als Erstdiagnose irgendwelche Tumoren auch gefunden, weil viele ukrainische Patienten haben seit Jahren keine Ärzte besucht. Und dann kam natürlich was Neues.
Also Sie selber stammen aus der Ukraine, sind schon lange oder länger jedenfalls in Deutschland, in Dresden. Wie lange eigentlich?
Seit Ende 2018, also fast seit 8 Jahren sind wir da.
Klingt einerseits lang, andererseits auch kurz. Wie kommt es Ihnen vor?
So, genau so. Ja, ich fühle mich schon wohl, aber ich würde sagen, die ersten 3 Jahre waren sehr herausfordernd. Und es dauert auch mindestens 3-4 Jahre im Durchschnitt, bis dahin man sich wohlfühlen kann als Migrant oder auch als geflüchtete Menschen, soweit ich weiß.
Also ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, ob ich mich trauen würde, in 8 Jahren mich in einer Radiosendung in Odessa oder in Kiew zu sitzen und auf Ukrainisch zu antworten.
Ach, das finde ich auch sehr gemein von mir, dass ich es mir zutraue, aber ja, also natürlich, ich mache mich ständig Sorgen, ob mein Deutsch gut genug ist. Und am Anfang an habe ich immer gesagt, also als ich zum Beispiel die erste Untersuchung gemacht habe, ich habe immer gesagt, ich bin keine Muttersprachlerin und sie dürfen immer Fragen stellen. Und also ich habe das immer im Voraus gesagt, weil ich wusste, man merkt es auf jeden Fall. Und mittlerweile habe ich darauf verzichtet. Aber das ist schon alles herausfordernd. Und ich habe noch in der Schule deutsche Sprache gelernt, aber trotzdem mache ich manchmal blöde Fehler. Und manchmal, wenn ich zum Beispiel im Dienst bin und schon ziemlich erschöpft, dann kann ich nur Notfall, Scheiße oder sowas sagen. Und dann habe ich wieder A1.
Also Ihre Protagonistin in Ihrem Buch, über das wir heute reden werden, ist auch Ärztin. Der fallen dann die deutschen Begriffe nicht ein. Die weiß nicht mehr, was Probacke heißt und zeigt dann immer drauf.
Ja, das habe ich auch mal gemacht. Leider.
Sagen Sie mal das Aufregende am Leben und am Dasein als Schriftstellerin. Wie sieht das aus?
Ich darf alles erleben, was ich mir vorstellen kann. Und das ist die größte Freiheit, finde ich. Ich darf alles denken, ich darf alles fühlen, ich darf alles schreiben. Und das ist für mich ein Ventil. So kann ich mein Leben aushalten. Ansonsten wäre es, glaube ich, zu wenig Freiheit.
Also ist es vielleicht auch schön, in beiden Welten zu leben, in der Ärztin und der Schriftstellerin?
Ja, total. Und außerdem kann ich die Geschichten von meiner Patientinnen und Patienten klauen. Also natürlich mit dem Datenschutz und so. Aber das finde ich gut. Also das war eigentlich meine Motivation, warum ich Medizin studieren wollte. Ich dachte, dann hätte ich immer Stoff für Schreiben.
Ach, das haben Sie schon mitgedacht?
Mhm. Ja, als ich mit 16 Also es ist schon relativ früh in der Ukraine, 16, 17. Als ich mit 16 mein Studium angefangen habe, dann dachte ich es. Und gleichzeitig dachte ich vielleicht auch Journalismus zu studieren, aber am Ende habe ich anders entschieden.
Und was sagen denn eigentlich Ihre Patientinnen und Patienten zu Ihrem Buch?
Es ist eine sehr interessante Frage. Also viele sind berührt und viele weinen und lachen und viele sagen auch, es ist mein erstes Buch auf Deutsch. Und neulich war ich beim Friseursalon und die Frau, die dort arbeitet, kommt auch aus Odessa und sie hat mein Buch gelesen mit dem DeepL, das ist wie Google-Übersetzer. Und sie meinte, dass es war sehr, sehr ja, emotionell für sie, aber das war schade, dass ihre Mutter zum Beispiel es nicht lesen kann, obwohl es eigentlich um solche Frauen wie ihre Mutter geht. Und dann hat sie auch gefragt, ob es vielleicht mal auf Ukrainisch kommt.
Und?
Früher sagte ich immer, wahrscheinlich nicht. Und jetzt habe ich doch zurück ins ukrainische Sprache gebracht. Also das ist eine komische Geschichte, wie dieser Text entstanden hat. Und das habe ich erstmal auf Russisch geschrieben, danach auf Ukrainisch. Dann habe ich auf Deutsch umgeschrieben. Also ich hatte keine Variante auf Ukrainisch, keine Leseprobe auf Ukrainisch. Und jetzt habe ich es fertig gemacht, seit einer Woche.
Ah, das heißt, jetzt steht eben eigentlich kaum mehr was im Wege, jetzt brauchst du noch einen Verlag.
Ja, aber ich habe Angst. Also wenn ich es auf Deutsch lese, dann habe ich eine gewisse Distanz. Aber wenn ich es auf Ukrainisch lese, wenn ich es selber lese, dann muss ich weinen. Und das ist auch für mich zu viel. Und ja, ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen kann.
Was führt Sie nach München?
Ich habe eine Lesung im Literaturhaus München. Es heißt Mix-Lesung. Da gibt es noch zwei wunderschöne Autorinnen und Moderatorinnen und wir werden dann quatschen, vorlesen und auch was Schönes trinken sogar.
Ihr neuer Roman Zugwind ist dieses Frühjahr beim renommierten Rowohlt Verlag erschienen. Ja, da liegt jetzt das Buch auch vor mir. Wie fühlt sich's an, ein Buch in Deutsch in den eigenen Händen zu halten, in einem großen Verlag erschienen?
Traumhaft.
Nach wie vor?
Ja, also es ist eigentlich nicht mein erstes Buch, aber es ist einfach wunderschön, weil ich endlich mit meinem Buch relativ zufrieden bin. Weil früher war es immer so, ich habe ein Buch geschrieben und dann in einem Monat dachte ich, oh, ich kann es nicht mehr lesen. Ich weiß nicht, entweder war ich früher zu perfektionistisch oder keine Ahnung, aber jetzt bin ich sehr zufrieden und ich habe ständig Feedback von anderen Menschen bekommen, dass dieses Buch wirklich hilft und unterstützt und viele komplizierte Gefühle validiert und das ist für mich wichtig.
Und ja, diese Gefühle, die haben schon mit der Hauptfigur zu tun dieses Buches. Die Protagonistin des Buches heißt Mira, ist eine Frau Ende 20 aus der Ukraine, die in Deutschland an einem nicht konkret benannten Ort lebt und praktiziert als Ärztin. Ja, und dann kommt der Überfall auf die Ukraine durch die Russen und das hat auch Wirkungen auf die Ärztin hier, weil sich das Leben so ein bisschen auf den Kopf stellt. Wollen Sie mal erzählen, ein bisschen von der Handlung und auch davon, was der Ausgangspunkt für Sie war, Sie es geschrieben haben?
Ja, also ich bin selber eine Ärztin und ich habe sehr viele ukrainische Patientinnen und Patienten betreut und viele Freundinnen und Angehörigen von mir sind nach Deutschland hingezogen, also geflohen wegen des Kriegs und ja, im Jahr 2022 war es wirklich anstrengend. Ich habe jeden Tag nach der Arbeit tausende Anträge für Sozialamt und Ausländerbehörde gestellt und alle haben bei uns gelebt und ganz viele Kinder und ich müsste für alle Wohnung suchen, weil niemand deutsche Sprache kann. Und das war schon eine Herausforderung und außerdem spürte ich, dass die Welt plötzlich sehr fragil ist und genau das spürt auch meine Protagonistin Mira Zeymann und als zentrale Metapher gibt's im Buch dieser Zugwind und diese Metapher steht dafür, dass, also Mira Zeymann spürt plötzlich, hat ein Zugwind bei ihr eingenistet.
Und sie sagt zwischen ihren Schlüsselbeinen.
Ja, und es weht und weht und weht und sie kann gar nichts damit machen. Und die Metapher steht dafür, dass die Welt und vor allem die Weltordnung plötzlich sehr fragil ist und sie spürt, dass sie sterblich ist und alle Menschen, die sie liebt, auch sterblich sind und sie kann gar nichts tun. Also sie ist total hilflos und sie erlebt Kontrollverlust und sie darf es auch nicht so wirklich erleben, weil sie funktionell sein muss. Sie hat ganz viele Emotionen, die sie verdrängt. Sie versucht eigentlich, ihre Wut und ihre Trauer und ihre Frust auszuschalten, weil sie Geld verdienen muss und weil sie ganz viele Aufgaben hat. Und irgendwann kommen alle diese Gefühle zurück und dann weht dieser Zugwind.
Also, diese Protagonistin ist ja mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen, bekommt ja eine sehr zentrale Figur, weil auch ihre Klientel sich verändert. Da kommen Leute, sie schreiben das selber mit PTBS, posttraumatischer Belastungsstörung, Leute mit vielen Symptomen, die sie sich nicht erklären können, die aber im Grunde genommen seelische Gründe haben. Und da ist auf einmal diese junge Ärztin, die versucht, in diesem Kontext sozusagen auch selber den Kopf oben zu halten. Also wie ging es Ihnen beim Schreiben? Es ist ja dann doch, hat ja wirklich auch eine autobiografische Note. Da ist ja zunächst mal, muss man auch erstmal eine Distanz herstellen.
Ja, ich glaube, das war für mich auch eine Art der Retraumatisierung. Deswegen habe ich manchmal ganz viel und ganz impulsiv geschrieben und manchmal konnte ich es gar nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, dass diese Arbeit und auch dieses Buch war für mich auch eine gute Psychotherapie. Ich kann zum Beispiel gar nicht, genauso wie meine Protagonisten, meine eigene Hilflosigkeit aushalten. Deswegen muss ich etwas tun. Und am Anfang des großen Krieges habe ich angefangen, ganz viel zu schreiben. Ich habe zum Beispiel am zweiten Tag, also das war so 24. und 25. Februar, einen Text für Ärztliche Blatt in Sachsen geschrieben. Das war auch ein Essay, aber mein Ziel war eigentlich Verbandmaterialien zu sammeln und dann hat es geklappt, weil es eine sichere Quelle war und viele Chefärzte haben angerufen und wir hatten mal kein Lager und dann müsste ich ganz spontan und ganz schnell nach einem Lager suchen. Und das war alles möglich, weil ich schon einen Verein hatte in Dresden, Plattform Dresden e.V. Aber ich meine, ich habe damals das erste Mal im Leben gespürt, dass ich meine eigenen Worte in Verbandmaterialien konvertieren kann. Und es hat mir geholfen. Und nur deswegen könnte ich das alles aushalten. Und genauso funktioniert das mit Patientinnen und Patienten. Weil wenn Mira oder wenn ich sehe, dass die Menschen kommen und dann kriegen sie eine Tablette oder eine Hoffnung und sie gehen weg und sie fühlen sich besser, dann geht es mir auch besser. Besser, oh mein Gott, das war jetzt plötzlich Englisch.
Ist im Englisch auch noch rein. Ja, also diese Ärztin ist ja, muss man dazu sagen, sie hat auch Humor. Also es ist jetzt keine Geschichte, in der man die ganze Zeit den Kopf vergräbt und denkt, um Gottes Willen, trotz der Dramatik der Geschehnisse. Trotzdem ist da so ein Pragmatismus da, auch irgendwie ein Untergrundhumor, finde ich, so wie sie mit Krankheiten umgeht, diese Ärztin. Ist das auch so ein bisschen was, was Ihnen wichtig war?
Ja, die Ärzte, die müssen doch zynisch sein, ansonsten geht es nicht. Und das ist nicht nur ein Klischee, das ist überlebenswichtig für die Ärzte und Ärztinnen. Und außerdem, glaube ich, gehört es auch zur osteuropäischen Literaturtradition oder vielleicht zur jüdischen Literaturtradition, dass man immer durch Tränen lächeln kann.
Also die Ärztin schreibt zum Beispiel, oder im Buch steht drin, dass die Ärztin sagt, diejenigen, die verzweifelt Deutsch lernen oder denjenigen, die verzweifelt Deutsch lernen, rate ich, sich bei Tinder anzumelden. Knieschmerzen, da empfehle ich, in den Wald zu gehen, Pilze zu sammeln. Das ist nervenzehrend und lenkt ab.
Stimmt.
Könnte das auch eine Diagnose von Ihnen sein?
Ja, also ich habe auch viele komische Sachen, also was bedeutet komische, ungewöhnliche Sachen verordnet. Ich habe einmal auf ein blaues Rezept, also das ist eigentlich nicht rezeptpflichtig. Da habe ich auch ein Buch geschrieben. Das war ein Buch von Irvin Yalom, wie man dann mit Todesangst umgeht. Oder einmal habe ich eine Frau Womanizer empfohlen wegen Vaginismus und das hat auch cool geholfen. Also es gibt schon coole Ratschläge, die wirklich das Leben ändern können.
Ja, jetzt ist ein anderes Motiv dieses Buches der Zwiespalt, in dem auch Menschen leben, die aus der Ukraine geflüchtet sind nach Deutschland und die natürlich sich hier in Freiheit und in Sicherheit bewegen und zugleich irgendwo auch geplagt sind von einem schlechten Gewissen und von dem Gedanken, wie es ihren Verwandten, ihren Freunden zu Hause geht und inwieweit es überhaupt zulässig ist, dass es einem hier gut geht. Sie schildern einen Fall von einer Frau, die ihr Geld zusammenspart, um mit ihrer Tochter nach Disneyland zu gehen in Frankreich. Und in Disneyland irgendwie spürt sie, ihr steht es eigentlich gar nicht zu, fröhlich zu sein bei dem, was in ihrer alten Heimat passiert, in der Ukraine.
Ja, ich glaube, ganz viele Migranten, Expaten, die Ukrainer und Ukrainerinnen, die im Ausland leben, hatten ein schlechtes Gewissen und sie könnten es sich gar nicht erlauben, das Leben zu feiern. Und mir ging auch so. Und dann bin ich im Jahr 2023 nach Odessa gefahren und dann habe ich plötzlich gesehen, dass die Menschen einfach ganz normales Leben haben. Sie versuchen es mindestens. Und eine Freundin von mir hat mir gesagt, weißt du, es ist der beste Sommer meines Lebens, weil ich verknallt bin wie nie zuvor. Und dann dachte ich, aha, okay, wenn sie es darf und sie lebt da in Odessa und Odessa wird fast täglich bombardiert, dann darf ich es vielleicht auch. Und die nächste Idee war, also ich hatte zwei Ideen, dann dachte ich, okay, wenn es dauert, ja, wenn es wirklich langfristig so bleibt, dann braucht man auch Ressourcen und dann muss man das Leben feiern, dann ist es eine Pflicht, damit wir auch auf Dauer etwas machen können. Und dann dachte ich, der Krieg nimmt so viel weg und diese Freude am Leben darf er nicht wegnehmen. Es wäre zu viel. Und seitdem ist das okay für mich. Ich kann auch mal im Urlaub fahren. Aber davor war es ganz schlimm. Und ich kenne viele Aktivisten in Dresden, die bis jetzt gar nicht zurechtkommen können.
Was gab es denn für eine besonders schöne Reaktion auf Ihr Buch, die Sie sehr gefreut hat?
Also wie gesagt, ich mag, wenn Ukrainer sagen, das ist mein erstes Buch auf Deutsch. Ansonsten, jetzt habe ich kein Beispiel, aber als Beispiel bei meiner Lesung in Dresden, das war sogar eine Buchpremiere, hatten wir auch eine Spendeaktion gemacht und das war spontan, wir haben improvisiert und das war so, dass man kann mit mir so ein Date haben, also wir gehen mal Kaffee oder Wein zusammen trinken und das war eine Auktion, wer mehr Geld vorschlagen kann und dann haben wir Spenden gesammelt und natürlich das war im Rahmen der Lesung und alle wollen mit mir Kaffee trinken, weil ich ein Buch geschrieben habe und dann haben wir Geld gesammelt und am nächsten Tag habe ich erfahren, dass ein Mitstudent von mir gerade an der Front ist und er braucht sofort so eine Powerbank, so eine Ladestation für sein Auto. Also er fährt direkt an die Front und dann evakuiert er die Menschen. Und ich habe am nächsten Tag mit diesem Geld sozusagen ein Powerbank, diese Ladestation für ihn gekauft und auch geschickt. Und er hat es in 3 Tagen gekriegt und das war für mich so wow. Sowas kann man auch mittels Literatur machen.
Wir wandern jetzt mal in Ihre Kindheit und in Ihre Vergangenheit und fangen vielleicht mal mit den Großeltern an. Ihre Großmutter wurde sehr alt. Was hat Ihnen denn die Großmutter über die Geschichte der Familie und auch über die Zeitgeschichte erzählt?
Also, sie ist im letzten Jahr gestorben mit 95 und sie hat wirklich ein sehr langes Leben und sie war total fit. Und ja, sie war im Ghetto als Kind und sie hat es überlebt. Das war ein Ghetto in Vinica-Gebiet und das war unter Rumunien. Und deswegen hat sie es überlebt, weil dann konnte man Geld verkaufen und irgendwie ein bisschen Brot bekommen. Aber das war trotzdem ganz schlimm. Es gab ein kleines Haus, wo 30 Menschen zusammenleben müssen. Also das war ein kleines Dorf, ein kleines jüdisches Dorf, es hieß so Mistechka. Genau, und es gab nur 2 Häuser und in jedem Haus lebte so 30 Menschen und das war total gesperrt. Genau, aber sie hat es überlebt und im Ghetto hat sie auch meinen Opa getroffen und die waren seitdem zusammen.
Und er hat sie auch Deutsch gekonnt?
Genau, weil mein Opa, also er wollte immer Arzt werden, aber das war total schwierig. Danach in Sowjetische Union hieß es 5. Paragraph in einem Pass, wo man Nationalität schreibt. Und wenn man Jude war, dann darf man eigentlich gar nicht an der Uni. Aber mein Opa war wahrscheinlich sehr intelligent und irgendwie hat es geklappt und er hat Medizin studiert. Und meine Oma dachte, wenn er Medizin studiert, muss ich auch etwas studieren. Und es war aber sehr schwierig und das einzige Fach, wo man nicht so viel Interesse hatte, dass da Plätze gab, war Germanistik. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es nicht so viel Interesse damals in der Ukraine und deswegen hat sie Germanistik studiert, damit sie mindestens etwas studieren kann. Und auch später noch französische Sprache und dann war sie in diesem Dorf danach die Lehrerin für die deutsche und
aber
französische
Sprache.
Aber
mit der Lebensgeschichte dann Deutsch zu lernen, ist natürlich auch schon ganz schön heftig.
Ja, aber ich glaube, meine Großeltern waren sehr pragmatisch und sie dachte, okay, ich brauche jetzt einen Beruf und ich muss meine erste Bettwäsche im Leben kaufen und deswegen mache ich alles, damit das möglich wäre.
Also wir haben jedenfalls einen Arzt als Großvater und die Eltern, was haben die beruflich gemacht oder machen die?
Meine Mutter ist auch eine Ärztin und ihre Mutter war auch eine Ärztin. Zufall.
Und also gut, aber sie wussten, worauf sie sich einlassen, als sie Ärztin geworden sind. Haben sie noch Geschwister?
Ja, ich habe auch einen Bruder.
Ist der Arzt?
Nein, er ist Schachspieler, aber professionell.
Er lebt vom Schachspielen.
Er war auch Er hat
Großmeister.
Großmeister, ja. Und er war mal der Beste in der Ukraine in diesem Wettbewerb oder also nicht nur einmal, sondern eigentlich regelmäßig. Ja, und jetzt unterrichtet er Schach für Kinder.
Ihre Geburtsstadt ist Odessa. Sie lieben Odessa. Sagen Sie mal, warum? Was ist an Odessa so schön?
Odessa ist eine wunderschöne Stadt am Schwarzen Meer und das ist die Stadt voller spontaner und magischer Sachen. Also im Buch beschreibe ich eine Episode, wo ein Mann eine Straßenbahn gemietet hat im Namen der Liebe und sowas passiert ständig in Odessa und ich habe übrigens auch einmal die Straßenbahn gemietet, als ich 17 war, weil ich da einen poetischen Abend organisieren wollte. Sozusagen
eine Lesung auf
Poetry Slam. Mhm. Ja, und das hat geklappt und das war auch ein großes Abenteuer, weil ich kein Geld hatte und ich habe etwas gelogen, damit es geklappt hat und sie haben ja gesagt, obwohl ich 17 war und ganz jung aussah und mein Plan war, Tickets zu verkaufen und danach diese Miete zu bezahlen und das hat geklappt. Aber ich wusste es nicht vorher.
Sie schreiben Odessa mit einem S in Ihrem Buch. Wollen Sie mal erklären, warum?
Es ist eine ukrainische Schreibweise und gerade geht es um sogenannten Decolonization-Prozess in der Ukraine, wo man ganz andere Perspektive für eigene Geschichte findet und eigentlich, also Odessa ist eine ukrainische Stadt und auf Ukrainisch schreibt man Odessa mit einem S und das ist auch fast ein politisches Statement, dass wir jetzt richtig die ukrainische Städte nennen, weil viele denken, dass, ja, dass die Ukraine, keine Ahnung, kein unabhängiges Land wäre oder nur Teil des Russlands und es ist wichtig, auch solche kleinen Schritte zu machen, damit man weiß, nein, Ukraine existiert schon seit Jahrhunderten und das ist ein Land mit der eigenen Kultur, Geschichte und Identität. Und das Problem ist, dass die ukrainische Identität und ukrainische Kultur seit Jahrhunderten vernichtet wurde. Und als Beispiel, es heißt erschossene Renaissance. Das ist etwas, was Russland in 20er, 30er Jahren mit ukrainischer Literatur gemacht hat. Also sie haben einfach alle ukrainischen Schriftsteller und Künstler vernichtet. Und jetzt leider passiert das wieder, weil ganz viele ukrainische Schriftsteller und Dichter und Künstler sind an der Front und sie sind leider nicht mehr, sie leben nicht mehr.
Wenn Sie die Nachrichten hören heute oder die Nachrichten schauen und dann heißt es wieder irgendeine Rakete oder Drohnen sind eingeschlagen in Odessa, was passiert da mit Ihnen?
Also jetzt reagiere ich auf jeden Fall ruhiger. Ich schaue immer wo und frage meine Angehörigen und meine Freundinnen, wie geht's, weil manchmal ist das wirklich in der Nähe, manchmal ist das 50 oder 100 Meter von der Wohnung, keine Ahnung, von meinem Bruder oder von Freundinnen von mir. Aber bis jetzt, toi, 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 sind alle gesund. Natürlich habe ich sofort Angst und Wut, aber inzwischen, also jetzt reagiere ich einfach ruhiger. Und früher müsste ich ständig die Nachrichten scrollen, jetzt mache ich es nicht mehr. Und ich glaube, dass wir alle, ja, reagieren jetzt anders. Und ich habe auch ein Gefühl, dass Menschen müde sind. Und deswegen muss man jetzt immer eine neue Perspektive finden, damit man über den Krieg in der Ukraine erzählen kann. Weil ich habe ein Gefühl, dass es schon ein bisschen langweilig wäre für die Menschen, die nicht da leben.
Jetzt kennen Sie ja zum Glück Odessa in friedlichen Zeiten. Und welche Gerüche, welche Bilder kommen in Ihnen auf, bei denen Sie ganz besonders stark an Odessa denken? Gibt es irgendwas, was hier so riecht?
Nach Salz, wenn Salz riechen kann, aber mehr Salz schon. Also Erde nach dem Regen, Fisch, Privost, das ist so ein großes Markt in Odessa, frische, fruchtige Tomaten, Hirtenkäse, Rosen.
Also das ganz sind so viele Gerüche.
Ganz viele Gerüche.
Ihre Kindheit und Jugend. War denn eigentlich Ihnen schon klar, wo Ihr beruflicher Weg hingeht? Hat sich das schon früh abgezeichnet bei Ihnen? Dass Sie sich interessieren für Bücher, sich interessieren auch für den Arztberuf? Gut, der war ja in der Familie ja schon da.
Ja, ich wollte immer Schriftstellerin werden, seit ich 10 bin, glaube ich. Und seit ich 6 bin, kann ich lesen und ich habe immer sehr viel gelesen. Meine Mutter hat viel gearbeitet, also das waren 90er Jahre und man kriegte einfach kein Gehalt. Und mein Vater als Physiklehrer hat einfach kein Gehalt gekriegt und er war mit mir in der Elternzeit und meine Mutter hat gearbeitet, sie hat auch kein Gehalt gekriegt, aber Menschen haben mindestens etwas mitgegeben, so Fleisch oder Kartoffeln. Und ihre Eltern waren auch sehr krank und sie musste auch ihre Eltern betreuen. Also die waren auch bettlägerig und ich glaube, ich habe sehr viel Zeit mit meinem Vater und mit meinem Bruder verbracht und die sind sehr speziell, im Sinn, sie haben nur Schach gespielt und ich war gelangweilt. Ich wollte kein Schach spielen und deswegen habe ich einfach gelesen und gelesen und gelesen und irgendwann dachte ich, okay, dann soll ich auch schreiben, weil Lesen doch ein Wundermittel ist, das hilft bei allen Lebenssituationen.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Achim Bogdan trifft
Irina Fingerova, würde gern mal wieder Vorschmack essen.
Was ist das denn?
Das ist ein typisches jüdisches Gericht. Wie kann ich es erklären? Also, man braucht Milch, dann Matthiasfilet.
Ja, Matthias, Hering.
Hering, ja klar, ja. Hering, Milch, Zwiebel, Brot. Klingt lecker, oder?
Ja, je nachdem, was man damit macht.
Dann muss man es alles so pürieren.
Also pürieren.
Und man kann auch Apfel
auch noch mit dazu.
Noch mit dazu. Ja, und dann isst man es mit dem schwarzen Brot und Butter. Und das schmeckt super, wenn man es kochen kann.
Und wer konnte das so gut immer? Die Oma?
Die Oma, ja.
Vorschmack von der Oma.
Vorschmack von der Oma, ja. Ich habe es auch mal probiert, aber war nicht so lecker.
Jetzt haben wir schon gehört, da war der Traum von der Schriftstellerei, aber es kam dann trotzdem erstmal ein Medizinstudium.
Ja, weil ich Stoff bräuchte. Und ich glaube auch deswegen, dass meine Oma immer gesagt hat, du brauchst einen Beruf und so. Und ich glaube, es hat mich auch ein bisschen geprägt. Und ich dachte, okay, wenn ich schon einen Beruf brauche, dann muss es mindestens was Interessantes sein.
Also Sie haben neben diesem Medizinstudium trotzdem angefangen, Ihrer Leidenschaft zur Literatur, die auch zu leben. Sie haben eine Art Theater gegründet, einen Leseabend. Wollen Sie mal erklären, was das für eine Veranstaltung ist oder für eine Reihe?
Theater der Ohren. Ich habe irgendwann bemerkt, dass die Menschen noch Poesie zuhören können, aber kein Prosa. Und ich habe immer Prosa geschrieben. Und dann dachte ich, ich muss etwas ausdenken. Ansonsten, ich habe ganz viel an Lesebühne teilgenommen in Odessa, aber da kommen nur die Angehörige oder die Freundinnen von diejenigen, die da vorgelesen haben und tranken Bier. Und das war keine besondere Stimmung und ich wollte es. Und deswegen habe ich es ausgedacht. Es war erstmal in Kooperation mit einem jüdischen Zentrum in Odessa und danach mit einem Museum von östlichen und westlichen Arzt. Das war so ein Projekt. Ich habe, also unter dem Motto, wir zwingen euch zuzuhören und verbinden eure Augen oder so. Und alle unsere Zuhörer waren mit den verbundenen Augen und deswegen hieß es Theater der Ohren. Und das war extrem populär. Also ich glaube, ich habe es 3 Jahre lang gemacht, jede zweite Woche. Und wir hatten immer mehr als 300 Menschen, die gekommen sind.
Also und die dann durchgehend mit verbundenen Augen gesessen sind.
Wir haben noch mehr, wir haben wirklich am Anfang an...
Auf die Ohren verbunden. Nein, Scherz.
Nein. Also die sind reingekommen, dann hatte ich immer 10, 12 ehrenamtliche Menschen und sie haben am Anfang an die Augen verbunden und dann die Menschen zum Platz
geführt,
damit wir am Anfang an die Kontrolle und die Macht weggenommen haben. Und normalerweise hatten wir noch Kooperation mit Musikhochschule und auch mit Schauspielern, die Texte vorgelesen haben. Also das war wirklich ein sehr tolles Projekt und viele moderne ukrainische Schriftsteller waren dabei. Oder haben ihre Bücher da präsentiert. Ja, und einmal habe ich es auch in Dresden gemacht, in Kooperation mit Semperoper. Da habe ich ein Theaterstück geschrieben, aber wir haben es nur einmalig gemacht als Benefizkonzert und Spendeaktion.
Also jedenfalls, die Liebe zur Kultur, zum Schreiben, die hat Sie ein Leben lang begleitet. Aber Sie sind dann tatsächlich pragmatischerweise Ärztin geworden und Sie sind irgendwann nach Deutschland gekommen und zwar schon lange vor dem Krieg. Was war der Anlass, dass Sie rausgegangen sind?
Ich wusste nicht, wie es ist, als Migrantin irgendwo zu leben. Ich glaube, ich wollte nur anschauen, wie es ist, mal in einem fremden Land zu leben und mal in einem fremden Land als Ärztin zu arbeiten. Ich war einfach neugierig und offen. Und dann sind wir nach Deutschland hingezogen und dann bin ich sofort schwanger geworden. Und es hat natürlich alles geändert. Dann müsste ich mein Leben das erste Mal im Leben ernst nehmen. Und
Sie lachen da so? Also war es schwer, das Leben ernst zu nehmen?
Ungewöhnlich. Aber eigentlich, das habe ich eine Weile gemacht und jetzt mache ich es wieder nicht mehr. Macht keinen Sinn eigentlich.
Wie ging es Ihnen mit der Sprache? Denn am Anfang, denke ich mal, ist das schon ganz schön schwierig. Man kommt da an, weiß erstmal gar nichts. Dann in Dresden kommt das Sächsische noch dazu. Das ist auch nicht so einfach.
Nö.
Na war.
Naja, es ist bis jetzt noch schwierig. Ja, ich habe neulich in Kinderjugendpsychiatrie gearbeitet. Das brauche ich als Rotation für meine Weiterbildung. Und das war total herausfordernd, vor allem wegen der Sprache. Weil wenn man nur als, ich würde schon sagen, somatischer Arzt arbeitet, merkt man gar nicht, wie viele Wörter ihm fehlt. Und ja, jetzt habe ich aber angefangen, ganz intensiv auf Deutsch zu lesen und Serien anzuschauen. Ich habe schon deutsche Freundinnen und Freunde, aber ich würde schon sagen, dass die ersten 3 bis 5 Jahre war es wirklich schwierig, obwohl ich deutsche Sprache schon in der Schule gelernt habe.
Also Sie schreiben in Ihrem Buch, in Ihrem Roman, Zitat, man war einmal Arzt, Ingenieur, Unternehmer, heute ist man jemand, der beim Sprachtest durchfällt. Das ist ja eine Erfahrung, die wahrscheinlich einige gemacht haben, die dann später gekommen sind während des Krieges und dann gemerkt haben, oder überhaupt auch Geflüchtete, die aus anderen Ländern gekommen sind, dass sie hier eigentlich nicht das machen können, was sie ursprünglich mal gelernt haben. Ist Ihnen das auch öfters begegnet?
Ja, ich glaube, das ist ganz schwierig für Selbstwert. man muss sich sehr selbstironisch wahrnehmen, damit man das aushalten kann, wieder alles von vorne zu beginnen. Und es gibt wirklich viele Menschen, die hier sehr gern als Ärzte, Ingenieur oder Lehrer, Lehrerinnen arbeiten möchten. Aber es dauert und es dauert inzwischen 3 Jahre und diese 3 Jahre muss man noch aushalten. Und es gibt die Menschen, die einfach denken, ich kenne solche Ärzte, die einfach denken, nein, ich brauche jetzt sofort einen Job und dann gehen sie ins Pflegeheim und dann bleiben sie auch da, weil es unmöglich ist, gleichzeitig Vollzeit oder sogar Teilzeit im Pflegeheim zu arbeiten und deutsche Sprache zu lernen. Und Learning by Doing, ja, aber es wäre trotzdem nicht genug. Man braucht Zeit und Raum, um diese ärztlichen Prüfungen zu bestehen. Und bei mir zum Beispiel, ich müsste sowieso B2 haben und dann medizinische Fachsprachprüfung C1. Und dann sollte ich noch einmal Staatsexamen hier in Deutschland bestehen. Es ist unterschiedlich, je nach Bundesland. Aber jetzt ganz häufig müssen die Menschen aus der Ukraine, aus Osteuropa noch einmal Staatsprüfungen bestehen. Und es dauert alles. Und Wartezeit ist lang. Also durchschnittlich dauert es 2 bis 3 Jahre.
Wie haben Sie die Zeit überstanden?
Ich war in der Elternzeit. Ja, also mein Mann hatte Glück. Er hat sofort seine Approbation bekommen, obwohl wir an der gleichen Uni studiert haben. Aber er hat seine Unterlagen 1,5 Jahr früher abgegeben. Und die Regeln waren anders. Also er bräuchte nur C1, medizinische Fachsprachprüfung. Und er durfte schon arbeiten. Dann sind wir hingezogen und ich war noch im Prozess und dann wurde die Regeln geändert und mein Lehrplan war nicht mehr passend und dann sollte ich noch einmal Staatsexamen bestehen. Aber man darf inzwischen sogenannte Berufserlaubnis als Arzt arbeiten und man hat die gleichen Aufgaben und so, aber es zählt nicht für die Weiterbildung.
Wie ging es Ihnen an Ihrem allerersten Tag als Ärztin in Deutschland? Können Sie sich an den Tag erinnern?
Ja.
An den ersten Patienten?
Ja. Also meine Tochter war noch ganz klein, ich glaube, sie war so 1,5 Jahre alt und das war Covid-Zeit und ich war in der Neuroklinik und alle Patientinnen waren Zustand nach Schlaganfall, also die waren wirklich schwer krank. Und alle Kolleginnen und Kollegen waren mit Masken und ich war total erschrocken. Ich dachte, oh mein Gott, wie schaffe ich es? Und dann habe ich eine super lange To-Do-Liste gemacht, was ich alles brauche. Und ja, das war sehr stressig, glaube ich, die ersten 3, 4 Monate. Und mir fehlte auch ein bisschen, dass wir zusammen essen können mit Kolleginnen und Kollegen, weil das war alles sehr, sehr streng geregelt.
Wegen Covid.
Wegen Covid, ja.
Ja, was beschäftigt Sie im Moment ganz besonders, außer Ihrem Buch?
Was mich immer beschäftigt, ist das Thema, guter Mutter zu sein. Ja, ich versuche ganz viel Zeit mit meiner Tochter zu verbringen, vielleicht weil meine Mutter keine solche Möglichkeit hatte. Keine Ahnung. Oder vielleicht, weil es wirklich spannend und interessant ist und ich sehe so viel Poesie in unserem gemeinsamen Alltag. Und mir gefällt auch die Idee, dass ich diese Welt ein bisschen darstellen darf. Ansonsten.
Also in Ihrem Buch, wenn ich mal drauf zurückkommen darf, in Ihrem Roman ist diese junge Ärztin, hat auch eine junge Tochter und feiert zum Beispiel regelmäßig mit ihr das Fest ohne Anlass, wo einfach sich ein Fest ausgedacht wird, Tochter und Mutter ziehen irgendwie Glitterkleider an und tanzen miteinander und so. Machen Sie auch sowas?
Ja, sehr gern. Also soweit sie es mitmacht, dann bin ich auch gern dafür bereit. Und ich glaube, dass einfach Leben ohne Anlass zu feiern ist etwas, was wir alle ab und zu machen sollen. Das ist super.
Ihre Protagonistin macht auch regelmäßig Ausflüge mit der Tochter zum, Zitat, Arsch der Welt. Fährt also immer zu irgendeiner Endhaltestelle, wo nichts mehr ist, und schaut sich da um, ob es da irgendein Museum gibt oder irgendwelche hässlichen Häuser.
Ja.
Machen Sie sowas auch?
Ja, es ist ein bisschen autobiografisch geprägt, weil wir 3 Jahre mit meiner Tochter und mit meinem Mann in Kamenz lebten. Das ist eine kleine sächsische Stadt. Ja, also
am Arsch der Welt? Nein.
Schon, das war Endstation. Aber das ist eine wunderschöne grüne Stadt. Und mein Mann hatte viele Dienste und wir waren ganz häufig am Wochenende nur zu zweit und ich müsste schon sehr kreativ sein.
Also Ihr Buch vermittelt ja Trost. Wir wollen ja gar nicht vorne wegnehmen, wie es dann dieser Ärztin am Ende geht. Sie reist ja auch nochmal nach Odessa und so weiter. Was macht Ihnen denn heute in diesen auch schweren Zeiten Hoffnung?
Die Menschen machen Hoffnung. Also neulich zum Beispiel wurde Kiew, die Hauptstadt in der Ukraine, bombardiert. Das war so Lukjanivka-Stadtgebiet. Und ich habe danach einen Text darüber geschrieben und ich habe viele Menschen interviewt. Also für die Zeit habe ich Text geschrieben. Und ich war so begeistert davon, wie die Menschen mit diesem Thema umgehen. Zum Beispiel eine Frau hat erzählt, sie hat in U-Bahn übernachtet und es gab da viele alte Damen und eine U-Bahn-Station wurde bombardiert und deswegen müsste sie ganz schnell mit dem Zug zu anderer Station fahren und am nächsten Tag war es schon ziemlich weit weg und diese Frau ist dann zum Fuß nach Hause gegangen, ein Auto und dann mit ihrem Auto zurückgefahren, um alle diese alten Damen nach Hause zu bringen. Oder eine andere Frau hat in Threads, das ist so ein neues Sozialnetzwerk, geschrieben, dass ihr Hochzeitkleid verbrannt, also gebrannt ist. Und dann haben tausende Frauen vorgeschlagen, dass sie ein Kleid schenken können. Und am Ende hat sie ein neues Kleid gefunden. Und es gibt solche wunderschöne Geschichte. Oder da gab es eine Ehepaar und sie haben ein Café eröffnet und sie haben dafür eine also ihre eigene Wohnung verkauft. Und am nächsten Tag wurde dieser Café einfach bombardiert und zerstört. Und der Inhaber ist dorthin gegangen und dann hat er bemerkt, dass die Kaffeemaschine ist da geblieben und er hat durch das gebrochene Fenster einfach Kaffee vorgeschlagen, kostenlos. Und dann in einer Stunde gab es eine riesige Schlange und am nächsten Tag hat eine ukrainische Bank vorgeschlagen, dass sie die Renovierung übernehmen, zum Beispiel. Und ich finde, natürlich gibt es ganz viele unterschiedliche Geschichten. Ich will jetzt nicht naiv sein und idealisieren, aber wie die Menschen miteinander umgehen, das gibt mir Hoffnung.
Also der Sinn sozusagen in der Gemeinschaft. Es ist ja auch so, dass Sie auch als Ärztin ja viel damit zu tun haben, mit Krankheiten, mit Leuten, die verzweifelt sind, mit Not, auch mit Tod und so weiter. Was ist denn sozusagen Ihr Antrieb, Ihr Motor, der Sie am Laufen hält, vielleicht auch der Optimismus, den wir auch erlebt haben in dieser Stunde?
Also Selbstironie und schwarzer Humor, das hilft auf jeden Fall. Und ich sehe einfach, dass die Menschen selber trotz allem weiterleben. Und ich habe ganz häufig schwer kranke Menschen gesehen, die so lächeln können, dass ich es auch muss. Und das gibt Hoffnung.
Und gibt es einen Schlusssatz auf Ukrainisch, vielleicht irgendeinen ganz kurzes Gedicht von Ihnen oder eine Lebensweisheit, ein Spruch auf Ukrainisch?
Ich würde was ganz Banales sagen. Ich habe eine Plakate, ich smialis.
Und das heißt?
Und es geht wieder um diese Lächeln durch die Tränen und so. Ja.
Schlusswort der heutigen Sendung. Herzlichen Dank fürs Kommen. Alles Gute. Das ist unser heutiger Gast, die Schriftstellerin und Ärztin Irina Fingerowa aus Dresden, ursprünglich aus Odessa. Ihr Roman Zugwind ist beim Rowohlt Verlag erschienen. Also alles Gute Ihnen.
Danke für den Besuch. Vielen Dank für die Einladung.